Hi, ich bin Noemi und ihr hört In Gesellschaft, der Podcast über soziale Strukturen und Gesellschaftsentwürfe rund um die Welt. In meiner ersten Folge soll es um Matriarchate gehen. Dafür besuche ich heute Filmemacherin Usha Madaisky. Seit Mitte der 90er Jahre liegt ihr Arbeitsschwerpunkt auf Dokumentarfilmen über Matriarchate. Dafür gründete sie 2002 ihre eigene Filmproduktion Tumult und Töchter. Wir klären heute unter anderem, was Matriarchate überhaupt sind und wie die Menschen in diesen Strukturen leben. Außerdem schauen wir, welche gesellschaftlichen Unterschiede es zum Patriarchat gibt und was wir von matriarchalen Gesellschaften lernen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich, Usha begrüßen zu dürfen. Hi!
Ja, ich freue mich auch.
Sehr schön. Ja, als allererste Frage an dich habe ich, was ist überhaupt ein Matriarchat?
Matriarchat wird ja... Ich muss damit anfangen, dass es immer missverstanden wird, weil alle Menschen gehen davon aus, Patriarchat, das wissen sie, gut, da ist der Patriarch, der Herrscher. Und jetzt nehmen sie an, Matriarchat, dann ist die Frau die Herrscherin. Mhm. Und genau das ist es nicht. Matriarchat ist eine komplett andere Gesellschaftsstruktur. Wir gehen von dem Wortstamm aus, Arche, weil Arche heißt Ursprung, Beginn, und das ist ein altes, ganz altes Wort, und das nehmen wir und bleiben bei dem Begriff Matriarchat. Wir sagen am Anfang die Mütter, und es geht darum, dass diese Menschen, die matriarchal leben und sich so auch selber nennen, nach der Mutter ihren Ursprung sehen, die weibliche Linie, die Genealogie über die Mütter, Großmutter, diese Verwandtschaftslinie bildet die Grundlage für ein Matriarchat.
Ja, diesen Irrglauben, sage ich mal, habe ich tatsächlich auch ganz oft gehört und dachte ich selber am Anfang. Und was ich in ganz vielen Zeitungsartikeln gelesen habe, war Matriarchate da, wo die Frauen das Sagen haben. Ja. Ist das wirklich so?
Nein, das ist schon mal so gar nicht. Die Frauen, es wird sich sehr viel nach den Frauen gerichtet, das kann man sagen. Und nach der Frauenwelt, nach der weiblichen Welt, sprich Mutter, Kind, Familie, die bietet den Ursprung für die gesamte Gesellschaftsstruktur. Und insofern stehen sie schon im Zentrum und die Männer definieren sich auch über diese Zentrum Frau.
Ja? Also definieren sich die Männer quasi auch über eine Art Weiblichkeit, Mütterlichkeit, kann man dazu sagen?
Ja, ganz genau. Sie sagen, sie sind aus einer Mutter entsprungen, sind stolz auf die Mutter, sind stolz, die Mutter, der Mutter beizustehen und sie zu unterstützen.
Ja. Und was ich mich gefragt habe, gibt es in Matriarchaten so diese Zuschreibung typisch männlich, typisch weiblich, wie wir das so im Patriarchat haben?
Also das haben sie so nicht nötig, mhm. weil sie, wenn man schon sagen kann, okay, sie anerkennen, dass da Unterschiede sind, aber eher so brüderlich und schwesterlich, mhm. ja. Die Gesellschaftsgruppen, es sind ja die größten, die wir haben. Es gibt Frauen und es gibt Männer, ja. Und die gehen anders aufeinander zu. Eben über diese Verbindung zur Mutter sozusagen. Zu der gehören sie, in diesen großen Schutz haben sie sich begeben. Mutterschutz bedeutet bis hin zu der Urahnin, die man auch sagen kann, vergöttlicht wird in den Mythen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, alle fühlen sich mit der Mutter verbunden,
ja.
und das auch deren Gemeinsamkeit. Also ja. sind dann vielleicht die Geschlechter gar nicht so sehr getrennt voneinander?
Ganz genau, ganz genau. Die müssen sich nicht gegenüberstellen mhm. und miteinander konkurrieren. Das kennen wir ja ganz stark und schon ja. über viele Jahrhunderte schon. Sie haben schon so eine Übereinkunft, dass es die Frau mehr für den Haushalt, Hof mhm. zuständig ist und die Männer mehr draußen unterwegs. Die haben dann auch mehr Abenteuer, die haben wohl auch mehr Abenteuerlust. Und die Es ist aber ihre Heimat, da kommen sie immer wieder hin und sie unterstützen. Also man sieht viele mehr Männer da Babys tragen und mit Kindern spielen. Das ist, auch Frauen machen manchmal schwere Arbeit, so ist nicht. Eigentlich haben sie weniger Festlegung, als wir es haben. Ja?
Gar nicht so eine ganz strikte Rollenverteilung.
Nein, haben sie auf keinen Fall.
Ja.
Und weil ja auch alle Arbeiten werden ja gleich geachtet. Das Dumme ist ja, dass bei uns zugespitzt alles weibliche Arbeit, Hausarbeit wird nicht bezahlt, wird nicht gesehen, ja, nicht anerkannt.
Ja, oder dann die Care-Arbeit, die davon irgendwo abstammt, auch schlechter bezahlt wird.
Ja,
ganz den meisten Berufen dann.
Da ist kein Vorankommen mit Care-Arbeit, kann man keine Karriere machen.
Nee, nicht wirklich, leider. Ja. In welchen Teilen der Welt oder wo gibt es denn Matriarchate?
Also so geschlossene Gesellschaften, es gibt Muster, Reste, auch bei uns finden wir gewiss Sachen, die daran ganz stark erinnern. Geschlossene Gesellschaften gibt es überall außer in Europa, möchte ich jetzt mal sagen. Also ich zum Beispiel war in Indien bei den Kasi, in Indonesien bei den Minangkabau, in der Südsee, Palau, in Afrika. Also es gibt überall mehr oder weniger große. Also das größte Matriarchat sind die Minangkabau in Indonesien, West-Sumatra.
Gibt es Unterschiede zwischen den matriarchalen Gesellschaften, die du jetzt auch besucht hattest?
Ja, weil sie ja kulturell auch in anderen Landschaften leben, mal ganz in heißen Gegenden oder oben in den Bergen. Allein dadurch hat sich schon anderes entwickelt. Und vom Umfeld beeinflusst sind sie immer. Also da haben sie auch etliches übernommen. Und da sie ja nicht sich so abschotten, sondern immer gern im Fluss leben, haben sie viele Dinge mit hereingenommen. Aber die Grundzüge sind immer gleich. Also es ist eine Struktur. Man kann sie strukturell beschreiben. Das ganz pure Matriarchat sozusagen kennt die Besuchsbeziehung. Also Ehe ist unbedeutend, selbst wenn sie sie je eingehen. Die Kleinfamilie ist nicht gewünscht. Die Großfamilie ist das, wie gelebt wird, wie die Kinder großgezogen werden. Und der Mann, der die Kinder gezeugt hat, gehört in den Clan seiner Mutter. Das ist eine ganz starke Struktur. Dann ist eine Struktur, dass die Clans untereinander sich ausgleichen und in Beziehungen eingehen, um immer eine Balance zu halten. Also auch eine wirtschaftliche Balance. In Matriarchaten gibt es keine großen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Dafür wird immer gesorgt. Und politische Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Da wird so lange besprochen, bis alle sich dann mit der Entscheidung wohlfühlen. Und es geht über langen Zeitraum, weil sie ja auch nicht, sie sind ja nicht so ehrgeizig wie unser Eins. Ja. Sie wollen halt, dass es allen gut geht. Da ist das ein ganz wichtiger Wert im Matriarchat.
Ja, wie stelle ich mir so ein klassisches, in Anführungszeichen, klassisches Clanleben vor? Wie groß sind diese Clans und ja, wie sind die ineinander organisiert?
Ja, ist auch unterschiedlich, die Größe. Und sie leben nicht alle auf einem Haufen, sozusagen. Wenn sie zusammen leben, leben natürlich alle Generationen zusammen. Und die Brüder ja mit, also dann leben schon 15 Menschen so in einem Bereich. Und dann aber verteilt in den Nachbarschaften die anderen Blutsverwandten. Sind ja dann viele über die Mütterlinie verwandt. Was Vater mit reinbringt, Vater sagen wir, sie ja nicht so, bedeutet nicht Verwandtschaft. Also man muss sich wirklich vorstellen, nur wer die gleiche Clanmutter hat, ist verwandt. Und dann leben sie je nachdem, sie gehen ja auch draußen einer Arbeit nach. Aber wenn sie Geld mitbringen, sie sind ja meistens in Gegenden, wo es schon Geld sich durchgesetzt hat, das wird sozusagen abgegeben und verteilt nach den Bedürfnissen.
Okay, also das heißt, in einer matriarchalen Gesellschaft, vielleicht einem Dorf oder einer Stadt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Gehen auch manche dann außerhalb arbeiten, aber das Gehalt ist dann kein eigenes.
Doch, also gewisse Sachen behalten sie, genau. Aber sie geben auch nicht direkt ab, sondern wenn Not ist, kommt es dann gleich dazu. Also wenn jemand krank wird, wenn es gebraucht wird, um was zu bauen, dann fließt deren von allen was ein. Und je nachdem, wer es kann, also das wird ganz fein austariert. Da sind sie ganz fein, wenn sie das machen und schauen, dass da niemand zu viel geben muss oder so. Also, und wird auch nicht so verlangt. Vieles ist einfach freiwillig, weil sie immer nach dem anderen schauen. Sie schauen immer, was braucht der andere. Ja. Es ist ihnen fast wichtiger als erstmal selbst, sondern, und weil sie wissen, zu ihnen kommt es auch. Also sie denken nicht, ich muss jetzt horten, ich muss alles raffen. Nee, sie werden ja versorgt. Also es ist eine einzige Versorgungsangelegenheit.
Ja, das habe ich mir irgendwie auch gerade vorgestellt. Wahrscheinlich gibt man dann auch lieber, weil man weiß, okay, ich kriege das wieder zurück und werde nie Not haben, was solche Güter angeht wahrscheinlich.
Das haben sie nie und deswegen sind so Sachen wie Versicherungen gar nicht Thema für sie. Auch Banken nicht, wo man da so eine Bank da, das und die Bank vermehrt das angeblich und so, gar nicht, sondern untereinander. Da gibt's auch schon noch Töpfe, dann sammeln sie mit anderen Clans zusammen, spielerisch in einem Topf auch mal. Und wenn dann was gebraucht wird, wird das da herausgenommen. So. Also unabhängig von den Institutionen, sie haben sie auch, sie kennen sie auch, sie sind ja sie leben ja in Staaten, haben aber oft eigenes Stammesrecht. So, das konnten sie dann doch durchsetzen und bewahren und müssen nicht wegen jeder Sache da zum Staat laufen. Insofern können sie sich untereinander versorgen.
Also das heißt, die Clans sind auch untereinander, wird viel geteilt, aber dann auch zwischen den Clans auch.
Ja, also ganz genau. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Nicht nur jeder für sich. Das wäre auch schon fast wieder egoistisch, ja.
Genau, ja. Ja, weil das habe ich mir so vorgestellt, aber wahrscheinlich auch in so unserer Vorstellungsweise von dem Familienprinzip, weil man stellt sich hier vielleicht auch manchmal vor, dass eine Familie irgendwie einengend sein kann. Ja. Man spricht ganz viel von Wahlfamilien, was dann Freundinnenschaften irgendwie darstellen. Und ja, also darauf habe ich das dann bezogen. Wenn dann alle irgendwie in ihrer Familie bleiben, ist das ja auch irgendwie schade. Aber so stelle ich mir das jetzt gar nicht vor, wie du das gerade erklärt hast.
Nee, ganz genau. Also ich bin ja auch sehr freiheitsliebend.
Ja.
Dort konnte ich freier sein und auch beobachten, dass die Einzelnen freier sind als hierzulande.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist der Unterschied zu matriarchalen Strukturen nicht nur, dass Männer quasi Frauen nicht übergeordnet sind, sondern vielleicht auch so kein kapitalistisches System, wie wir es hier kennen, vorherrscht.
Ja, ganz genau. Es ist nicht kapitalistisch, es ist herrschaftsfrei. Macht wird begrenzt. Es ist mit uns Gesellschaft überhaupt nicht zu vergleichen. Und wer immer nur in dieser lebte und alles so hinnahm, hat es sehr schwer, sich hineinzuversetzen in diese andere Lebensweise.
Ja, das merke ich gerade auch schon. Deshalb muss ich so viel nachfragen. Ich habe ja zum Beispiel gelesen, dass, glaube ich, in einigen matriarchalen Strukturen die jüngste Tochter so Familienoberhaupt wird. Und dann dachte ich mir, okay, was ist, wenn sie jetzt Künstlerin werden will und die Welt bereisen will?
Das kann sie auch. Dann kommt rückt die nächste dran.
Okay,
die so.
Ja. Das heißt, so eine, wie nennt man das denn? Entwicklungsprozess oder Individualität sind auch frei entfaltbar.
Ja, die ist da, finde ich, stärker, weil über uns lastet ja oft, auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, aber die Eltern wollen, dass aus uns was wird und wird erst mal was, dann kannst du mitreden, so ungefähr. Und die haben auch sehr ehrgeizige Pläne.
Ja, ich kenne immer diese
diesen Spruch, dass der Kapitalismus so mit Individualität verbunden wird, ja, irgendwie, dass man frei wählen kann, was man werden will, dass das ja jetzt nicht so stimmt, ja, und mit finanziellen Mitteln zusammenhängt, das wissen wir wahrscheinlich alle. Ja. Aber ja, ich finde, es wird immer ganz stark mit dem Kapitalismus verknüpft und vielleicht, ja, denkt man dann manchmal, das ist anders gar nicht möglich.
Ja, das denken sie dann, weil es ja auch diesen Sozialismus gibt.
Genau,
gell?
Ja, ja.
Dann wird immer so als Argument und ja, ja.
Aber so, nee, scheint, wie du es erzählst, nein, dass, nein, sowas auch möglich ist.
Es ist da viel, viel eher möglich, ja, als hierzulande.
Ja, das finde ich sehr interessant. Wie stelle ich mir das vor? Ich werde quasi geboren, in einer, als Baby in matriarchalen Strukturen. Wie wachse ich da auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also jetzt machen wir gerade einen Film, der heißt 40 Tage für Mutter und Kind. Und da geht's schon mal los. Die Mutter und das Kind bleiben ganz lange zusammen. Und das Kind hat unglaublich viel Zeit in Ruhe, ohne starke Sinne, zu starke Sinneseindrücke sich zu entwickeln. Also es kommt ja nicht schon so reif auf die Welt. Und da achten die einfach ganz stark drauf. Das Kind wird von allem getragen, immer geschützt, die Mutter wird versorgt, ja. So müssen wir es uns vorstellen, dass das Baby schon Unglaubliches mitbekommt. Also erstmal Gemeinschaft kriegt es schon früh mit, aber auch stabil. Es ist stabil. Es ist dann später, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, die ja überall passieren können, ist es nicht, wird es nicht aus der Bahn geworfen. So, das ist schon mal sowas ganz, ganz Besonderes. Und dann, es wächst ja immer mit vielen anderen auf. Das ist schon mal sehr wichtig. Und nie, also so war Einzelkinder oder immer nur ein Kind mit einem Menschen, wenn es jetzt jemanden doch nicht mag, als Kind, nimmt sich den Nächsten, geht dann freiwillig da mehr hin, mhm, und so. Also die werden, also als Kind hast du es da eigentlich ein Traum für Kinder. Es ist,
ja, ich stelle mir das auch für Mütter total entlastend vor, wenn man das mal hier vergleicht.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass hier auf Müttern so ein unglaublicher Druck besteht, also in patriarchalen Strukturen und ja, jetzt auch mit der modernen Frau, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, eine Mutter soll Mutter sein, sie soll aber auch das Geld reinbringen, sie soll selbstständig sein, aber nicht zu auf den Job fokussiert, weil dann ist sie eine Rabenmutter und kümmert sich nicht genug um ihr Kind. Also da sind so viele Anforderungen an Mütter. Mhm. Sie sollen aber trotzdem ihr Kind noch lieben, trotz unglaublichem Stress. Und ich stelle mir das total entlastend vor, wenn man quasi einen ganzen Clan an Menschen hat, die sich auch um das Kind kümmern, oder?
Ja, ja, genau. Und die Kinder sind sehr gar nicht so super wild wie bei uns, weil die beobachten gerne, lernen nebenher, wissen, dass sie ja da auch mal reinwachsen in das Ganze. Und Mütter wirklich gar nicht belastet. Wird ja alles auf mehreren Schultern getragen.
Das heißt auch, eine Mutter kann sich in ihrer Arbeit frei entfalten und gleichzeitig aber auch ein Kind großziehen.
Wir kennen auch junge Mütter, die studieren. So. Ja. Ja. Es sind ja so viele andere da.
Ja, das klingt sehr schön, muss ich sagen.
Ja.
Genau, ich habe so ein paar, habe ich jetzt auch schon angefangen mit, zum Beispiel mit der Mutter im Patriarchat. Ich habe so ein paar Phänomene oder Begriffe von unserem Patriarchat und auch den feministischen Strömungen hier mitgebracht und wollte dich da mal fragen, wie das so in matriarchalen Strukturen aussieht. Und ja, das Erste ist, ich finde, hier wird ganz oft von toxischer Männlichkeit gesprochen.
Mhm.
Ja, also so kurz erklärt, so Züge der männlichen Geschlechterrollen, die quasi ein ungesundes Verhalten darstellen. Zum Beispiel nicht mit Gefühlen umgehen zu können. Man sagt immer, Männer weinen nicht. Männer kennen keinen Schmerz. Und ja, wie sieht's mit solchen Phänomenen in matriarchalen Strukturen aus?
Ja, bei uns musste es ja so weit kommen, möchte ich jetzt mal sagen. Die sind ja von Anfang an empathisch. So. Und da sie ja immer mehr nach dem anderen Menschen schauen, kann so ein Narzissmus, den du ja jetzt auch beschrieben hast, gar nicht aufkommen. Es ist nicht, also es ist weit, weit weg. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der Mann sich beweisen will, dass er ja irgendwie auch Muskeln hat und so, da machen die schon spielerisch Wettkämpfe, je nachdem, wo sie leben, ja. Da können sie sich beweisen, wie geschickt sie sind und bringen vieles ins Spielerische und vieles auch ins Humorvolle. Mhm. Und die Männer auch. Und gerade wenn du so den Unterschied sagst, dann muss ich mal erzählen, wie mir bei den Mosso passiert ist, die ja auch als Wanderarbeiter nach draußen kommen und dann müssen sie sich oft anhören, ihr seid unter der Knute, also werdet beherrscht von euren Frauen. Gell? Und so ein Mosso-Mann sagt dann, und ihr schlagt eure Frau. So.
Ja. Also, stimmt ja, wahrscheinlich ja, ja. Genau. Leider sehr oft.
Ja. Ja, und die reagieren eben da mit Humor, also auch nicht aggressiv. Die prügeln sich dann nicht mit diesen Herausforderern da außerhalb ihrer Gemeinschaft sozusagen, sondern sind ganz witzig.
Wie schauen denn generell die Menschen aus matriarchalen Strukturen aufs Patriarchat und auch auf den Kapitalismus?
Den verstehen sie ja gar nicht.
Wahrscheinlich so wie wir umgekehrt. Ja,
ja, ja, ja, ja. Bei uns sagen, denken sie, dass wir, wissen sie gar nichts. Sie denken, wir sind frei, ja. Wenn ich denen erzähle, wir hatten bis vor kurzem, wir Frauen noch kein Wahlrecht oder so, das können sie nicht einordnen, ja.
Ja. Das heißt, sie haben teilweise gar nicht so ein Bild davon.
Nee, nein, null. Deswegen ist es auch gar nicht gut, wenn sie hierher kommen. Weil die haben auch so eine irre Anpassungsfähigkeit, ja, und die schwingen dann immer mit, matriarchale Menschen, die schwingen da mit, wo sie sind, und wir haben ja immer mit der Natur auch, sind sie mitgeschwungen und sich da eingelebt und eher die Natur nachvollzogen, als sie beherrscht, ja, und wenn sie dann hier sind, dann wollen sie natürlich auch mit uns mit, und das tut ihnen gar nicht gut.
Wie ist es denn, das hattest du vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, mit dem Konsens und der Kommunikation. Wie läuft die Kommunikation ab? Gibt es Streit zwischen auch zum Beispiel Liebespaaren, aber auch in den Clans oder untereinander? Wie läuft sowas ab? Wie ist die Kommunikation?
Also jetzt, Liebespaare gehen dann auseinander. Also die klammern nicht so bei uns. Verfressen die sich ja oft in Streitigkeiten, gell? Keiner lässt locker und es geht immer weiter. Da sind sie ja schon mal ganz von Hause aus weich und weichen. Die weichen dann einfach, wenn sowas kommen würde. Aber da sie ja auch nicht viel Streitanlass haben bei Liebespaaren, und Eifersucht ist ja auch nicht so, weil ja die nicht immer nur auf einen Menschen fixiert sind und den halten wollen. Das kommt auch nicht vor. Untereinander gibt es natürlich schon Konflikte, die werden aber lange angesprochen oder sie gehen dann mal zum Schamanen oder so, wenn es dann zu hart kommt. Aber sie beharren ja nicht. Sie beharren auf nichts ewig, ja? Und haben auch nicht diese, bei uns, die Frustrationstoleranz bei uns ist ja oft gar nicht so groß. Aber bei ihnen, wenn sie es dann nicht kriegen, das, was sie sich mal vorgestellt haben, irgendetwas, vielleicht soll was gebaut werden und das wäre dann auch was für sie oder so und das fällt dann weg, das macht denn gar nichts. Rein gar nichts. Sind ja nicht anhänglich auch an Gegenständen. Also gibt es nicht viel Konflikt. Potenzial.
Jetzt mit den Paaren, was du gesagt hattest, die weichen dann einfach voneinander. Das hat mich auch wieder daran erinnert, du hast vorhin auch gesagt, dass es so dieses Konzept der Ehe auch nicht so wirklich gibt. Und ja auch jetzt verglichen bei uns im Patriarchat, da wird ja auch in feministischen Kreisen die Ehe oft kritisiert, dass sie gerade zur Aufrechterhaltung des Patriarchats oder des Kapitalismus genommen wird und ja, das hält ja auch einen Menschen in einer Beziehung drin, die er vielleicht nicht möchte. Das ist dann wahrscheinlich in matriarchalen Strukturen überhaupt nicht
so. Nein, das würden sie nicht. bei uns ist das ja ein großes Gemisch. Wir haben ja schon viel Mangel in der Kindheit erfahren an menschlicher Zuwendung. So oder so, auch wenn sich welche bemüht haben. Es ist so, es ist hart. Eltern müssen arbeiten gehen und so weiter. Und Geschwister sind kaum mehr da und so. Also versuchen wir es oft in der Beziehung dann, in der vermeintlichen Liebesbeziehung zu bekommen. Und dann muss dieser Partner alles abdecken, was wir einst nicht bekamen. Das ist hart und dort nicht nötig, ist einfach nicht nötig.
Und wie ist es dann mit Monogamie?
Die sind vielleicht, sagen wir mal so, wenn nehmen wir diese Besuchsbeziehung wie bei Mosso, ja. Da kommt er ja zu Besuch und er könnte rein, also theoretisch könnte er auch andere Frauen besuchen und sie könnte andere Männer empfangen. Aber das machen sie oft gar nicht. Sie haben da eine gewisse Treue. Also über einen gewissen Zeitraum bleibt er da. Und wenn er wirklich lange da war, wird er auch, wenn er alt wird, auch noch gut behandelt sozusagen und gestützt vom Clan der Frau, die er besucht hat. Sie haben schon auch was Treues. Sie müssen nicht so wechseln ständig. Das ist ja auch oft ein Zeichen dafür, dass man nicht zufrieden ist und nicht genug kriegt und wieder den Nächsten erobern will und so. Da, so groß erobern, das sind die gar nicht, ja. Und die Männer sind charmant, finde ich. Also die sind haben auch eine weichere Art im ganzen Körperausdruck. Ja, und freundlich per se sind sie schon mal so erstmal.
Das heißt, dann, also auch so ein ganz anderes Auftreten, ja. Wie bei, jetzt natürlich nicht bei allen Männern, aber wie bei vielen Männern, die wir hier aus unseren Strukturen kennen, die ja eher ja. So, ja, wie du gerade auch schon meintest, Frauen erobern und ja. Mit einer Dominanz irgendwie auftreten.
Ja, und Frauen dann oft blöd genug sind und dann sagen, doch, ich will diesen wilden Mann. Und ja. Hinterher wundert sie sich dann. So.
Ja, das war manchmal schwierig, aus diesen Strukturen rauszukommen. Ja. Ja. Und ja, das ist dann quasi anders. Ist es, ja, wie ist es denn quasi so in Liebesbeziehungen? Wie nähern sich Leute an?
Ja, auch so ein bisschen, es ist schon beim Tanzen, tanzen ja viel, machen solche kulturellen Sachen schon und haben schon Spielchen, wie die Schulter zeigen und das ist dann eigentlich ein Zeichen, dass sie interessiert ist an ihm. Aber sie ist ja die Wählende. Das also, ist
okay. Also die Frau macht den ersten Schritt.
Ja, verborgen okay. Zwar, aber das darf sie. Sozusagen, weil es bei uns ja eigentlich nicht so.
Wie ist es generell mit Beziehungen, die jetzt von der Heteronormativität abweichen?
Ja, die gibt es bestimmt, aber die sind kein Thema. Also erstmal sprechen sie nicht viel über Sexualität, so gut wie nie.
Also auch generell
ja,
gar nicht.
Nee, eher mit Freundinnen, klar, das schon sowas. Aber in der Familie nicht. Sexualität wird ja ganz stark aus der Familie herausgehalten und kommt da auch nicht auf. Ist bei uns ganz anders. Bei uns ist die Kleinfamilie ja im Grunde sexualisiert. Die Eltern sind ja über Sexualität zusammengekommen. Und wenn die dann auch nicht mehr funktioniert, geht vieles ins Arge. Und dort gibt es schon auch Beziehungen unter den Geschlechtern, aber die wird nicht so herausgestellt. Damit wird auch nicht geprotzt oder das ist auch nicht nötig zu sagen, oder auch, wir haben ja immer noch diese Rollenspiele, wer spielt dann jetzt die Frau und wer den Mann in der Beziehung. Weil sie ja diese Gegensätze so gar nicht haben, müssen sie sich nicht da groß hineinsteigern, sage ich jetzt mal.
Das heißt, es gibt so quasi alles, was es an Sexualität irgendwie gibt, aber darüber muss
ja,
gar nicht gesprochen werden.
Ja, null Thema.
Ja. Wie ist es zum Beispiel mit Menschen, die trans sind?
Ja, das haben wir, da ist ja das berühmte Matriarchat in Juchitán in Mexiko. Und da wird auch geguckt, oft da haben wir, die Frauen beherrschen sozusagen das Marktgeschehen und treten da auch immer in schönen, bunten Gewändern auf. Und dann gibt es Männer, die sich dahin zu angezogen fühlen von dieser Frauenwelt. Und das Interessante ist, sie geht jetzt nicht um die pure Sexualität, sondern sie mögen diese Welt der Frau. Und das beobachten oft die Großmütter schon ganz früh und dann wird das sogar gefördert, dann können die sich auch ihre Kleider nähen und darum geht es in erster Linie sozusagen, diese Welt da mit dabei zu sein. Das gibt es immer mal, wird aber in jedem Matriarchat anders gehandhabt.
Und
gibt auch Frauen, die wie Männer mal mehr sein wollen, gibt's auch. Aber das fällt dann nicht so, noch mal weniger auf. Mhm. Es gibt sogar so eine Art, ja, schon auch Twitter quasi. Und die werden ganz hoch gehalten. Das sind ja dann Heilige fast. Das finden die toll und sagen, da ist was Besonderes geschehen.
Ja.
Und die werden dann Vermittler, also zwischen den Welten auch. Also die werden eingesetzt als Berater und das ist, bringt dann auch Glück, in ihrer Nähe zu sein. So.
Genau. Also Intersexuelle sind da ja, gerade überhaupt nicht. Das ist ja hier so das
ja,
Thema,
dass
das
man ganz
lange
so
als von Kind als Baby umoperiert
ja,
wurde.
Ja, man will die da reinpressen.
Ja.
Das ist ganz irre. Ja. Das ist einfach irre.
Ja.
Und da werden die wirklich doch mal besonders auf Händen getragen.
Ja. Und ja, nochmal zu der Transgender-Frage. Würde ich quasi, wenn ich biologisch als Frau angesehen werde, aber ich sage, ich fühle mich als Mann, würde ich dann auch als Mann akzeptiert werden?
Ja, das geht auch. Das geht auch.
Ja, wie lassen sich patriarchale Strukturen habe ich geschrieben, aber die Frage ist natürlich, wie lassen sich matriarchale Strukturen in unserer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft umsetzen?
Mhm. Ja.
Was ist so dein Tipp?
Ja.
Was kann man machen?
Ja, also auf jeden Fall sich vernetzen und zusammentun. Das ist schon mal ganz klar. Nicht noch mehr isolieren und auseinandergehen. Und was die Geschlechter untereinander betrifft, ist es gut, den Mann auch als Bruder zu sehen. Das müssen wir uns wirklich vorstellen und nicht immer nur denken, wenn Mann und Frau sich begegnen, dass sie da irgendwie Paar werden oder werden könnten oder abwehren müssen und gar nicht zusammen was machen können. Im Grunde ist es immer noch so. Und wenn wir einander, der Mann sich auch als Bruder sieht, also wir uns als Schwestern, ganz stark, wir Frauen uns als Schwestern sehen und schon mal da zusammentun, diese schwesterliche Kraft. Das geht im Grunde noch besser, wenn der Mann sich als brüderlich sieht und wir ihn als Bruder. Wir haben ja jetzt für ihn nur diese Rollen, entweder Vater, Chef, Ehemann, so.
So. Ja, und, oder Bedrohung.
Ja, und auch noch auf der Hut sein. Das wäre immer, klar. Und da wäre er jetzt mal Bruder und ist dann auch für uns da. Das wäre schon mal so eine Haltung, eine Werteveränderung, ein anderes Aufeinanderzugehen. Dann sind natürlich Wahlverwandtschaften ist schon mal so eine Sache. Da heißt es aber, dass da gehört dazu, sich zu schon dann Treue zu schwören.
Mhm.
Da gibt's ein paar Beispiele, wo die Frauen dann so lang zusammen, also die Clans sollten von den Müttern ausgehen. Und dann muss man dann gucken, wie Männer mit hineingenommen werden. Schwierig zunächst. Ich würde ihnen zurzeit sagen, dann wirklich nur Besuchsstatus haben.
Das heißt zurzeit, also in unserer
ja, wie wir gerade, ja, wir können damit nämlich noch nicht umgehen.
Ja.
Das haben wir uns oft überlegt. Dann ziehen die Männer zwar ein und sagen, ich bin euer Bruder und dann stellt er oder wie auch immer, wie er beteiligt ist, doch einer Frau nach. Dann haben wir die Sexualität, die uns eigentlich eher die Erregung ein bisschen außerhalb bringen sollte, haben wir da wieder mittendrin in so einer Gruppe. Also sagen wir mal, Mütter tun sich zusammen mit ihren Kindern, gebären die entweder zusammen und schicken sie zur Schule und haben schon natürlich mit Männern zu tun, aber sie nicht, ich würde sie dann bei einem solchen Aufbau nicht mit reinnehmen. Das haben wir x-mal und durchgespielt, angeschaut und uns alle schon überlegt, wie das gehen könnte.
So. Ist vielleicht damit auch so ein bisschen, das gibt es ja in feministischen Strukturen, dass dass es mittlerweile immer mehr Räume gibt für Flinter, wo jetzt irgendwie Cis-Männer, also Männer, die sich als Männer identifizieren, erstmal keinen Zutritt haben, sondern dass man quasi so Schutzräume schafft. Ja. Ist es vielleicht auch so ein bisschen, hat es so eine Ähnlichkeit?
Ja, die Frauen, du meinst jetzt, die Frauen werden dann erstmal unter sich?
Genau, also da zählen auch zum Beispiel jetzt Transfrauen dazu oder, ja, wie du vorhin schon meintest, intersexuelle Menschen.
Das hatten wir auch schon im Feminismus der 70er genau, Jahre auch immer gebraucht, auf jeden Fall. Ja.
Und vielleicht auch so ein bisschen.
Ein bisschen geht's hin und dennoch brauchen wir das mütterliche Prinzip. Mhm. Das ist ganz wichtig. Auch wie immer wir es nennen, ich finde, ich würde es mütterlich nennen, auch für Männer. Es gibt tolle mütterliche Männer. So.
Ja.
Ich würde davon ausgehen, von diesem Urbild, wie ein Kind geschützt wird und getragen. Und in den Arm gehalten. So, das würde ich alles übertragen, auch wie man zusammenleben kann.
Was ich mich gefragt habe, ist, mit dem mütterlichen Prinzip, hat dann vielleicht die Frau doch auch den Druck, Kinder zu bekommen? Also, oder ist das Mütterliche vielleicht ganz anders, wie wir es jetzt begreifen würden?
Ja, also die Frau wird behandelt schon wie eine Mutter, jede Frau, ob sie jetzt geboren hat oder nicht, allein durch die Tatsache, dass sie die Potenz hat. Sie könnte gebären. Es ist alles bei ihr angelegt. Ob sie es jetzt macht, ist eine andere Sache. Aber sie verkörpert sozusagen schon das Mütterliche.
Und ja, ist das Mütterliche dann so ans Weibliche auch geknüpft? Oder?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ja, der Mann gesellt sich dazu, so. Und ist auch wer. Es ist jetzt nicht, dass er dadurch nichts mehr ist.
Ja.
Ja. Jetzt hat er ja auch bescheuerte Rollen gerade in der Gesellschaft. Es ist ja in der Hierarchie, der wird ja gedrückt von oben. Es geht ihm ja auch gerade nicht gut. Ja.
Ja, ich überlege immer so, wie man das mit dem Feminismus oder mit dem Queerfeminismus jetzt genauer gesagt wahrscheinlich so ein übertragen kann, jetzt ist ein blödes Wort mit übertragen, aber ja, wäre es vielleicht auch so ein Gedanke, diese Mütterlichkeit gar nicht als was Weibliches zu sehen, sondern einfach als einen Wert, der für alle Menschen gelten sollte.
Also
sei jetzt mal dahingestellt, ob man das Mütterlichkeit nennt oder nicht.
Also ich orientiere mich lieber an der Mütterlichkeit als am Kapitalismus, sage ich jetzt mal so. Und der mütterliche Wert lässt ja alles zu. Insofern ist man da ja aufgehoben. Das ist ja das Beste, was wir machen können, uns das so vorzustellen und mit hereinzunehmen in unseren Umgang.
Nochmal kurz zusammengefasst, was sind denn diese mütterlichen Werte?
Ja, also die Liebe. Eine allumfassende Liebe, die an nichts gebunden ist. Du verlangst nichts von dem anderen. Du lässt ihn, wie er ist. Du betrachtest ihn und du schützt ihn.
Ja, ich wollte dich nochmal fragen, was du von dem Co-Parenting hältst, was ja jetzt immer mehr im Kommen irgendwie ist. Also, dass Menschen zusammen Kinder großziehen, die nicht in einer Liebesbeziehung stehen. Und ja, es kann 2, 3 Väter und 3 Mütter geben oder einen Vater und 3 Mütter. Ja, was hältst du von dieser neuen Entwicklung, dass sich da immer mehr Menschen zu entscheiden?
Ja, da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt, das ist klar. Und man muss sehen, ob sie da nicht, die Sorge wäre jetzt, ob sie vielleicht nicht zu viel wollen. Also ob sie es zu, totquatschen vielleicht, zu viel beischaffen müssen, damit es so läuft. Ob es nicht zu sehr ein Gedankenkonstrukt ist, das muss man mal gucken.
Mhm. Aber hat das so Ähnlichkeiten zu matriarchalen Strukturen? Also ich habe es irgendwie so damit verbunden, weil du ja, also es ist natürlich nicht dasselbe, aber weil du ja auch vorhin meintest, diese Liebesbeziehung zwischen den Eltern, das ja bei uns so eine große Rolle spielt und bei Co-Elternschaften ja teilweise nicht mehr.
Ja, also, aber da müssen wir mal gucken, was Liebe ist. Und diese wir reden bei diesen Paaren mit Liebe ja oft nur von der Anziehung, die ja oft auch weggeht.
Ja.
So. wenn diese Menschen, die sie zusammentun, eine Grundzuneigung zueinander haben, möchte ich mal sagen, und den Liebesbegriff auch anders sehen. Mhm. Also wir glauben ja immer Liebe, immer nur einer und dann nur der und so, das ist eh schon mal sehr anstrengend. Und wenn die sich super sympathisch finden und glauben, dass sie das jetzt so gemeinsam eine ähnliche Gesinnung haben zum Beispiel, dann könnte man das hinkriegen. Aber sie sollten sich nicht vorstellen, dass bei ihnen die Liebe per se weg ist. Also da schwebt ja Liebe unter Umständen über allem. Die Liebe zu den Kindern, wenn das ist, ist natürlich wunderbar.
Ich habe letztens das Hörbuch von Sheida Kurt Radikale Zärtlichkeit gehört und da geht es auch ganz viel darum, dass es ja nicht nur Liebe zwischen SexualpartnerInnen gibt, sondern sie plädiert auch ganz stark dafür, Freundinnenschaften zu pflegen und da auch Liebe auszutauschen, gar nicht unbedingt auf die sexuelle Ebene, sondern generell einfach mehr, ist vielleicht auch so ein Stück matriarchale Gedanken.
Auf jeden Fall, das ist es. Die Liebe umfasst ja so viel und die Liebe ist ja zwischen den Menschen. Und manchmal kann Sexualität sogar das kaputt machen.
Hm. Ja, sieht man ja oft in Ehen hier, die du schon angesprochen hattest.
Ja, und dann wird sie mühsam aufrechterhalten. Es gibt ja diese Therapeuten, die dann immer, was in der Ehe, jetzt habt ihr keinen Sex mehr. Das ist ganz schlecht, da müsst ihr wieder hin. Zum Sexualtherapeuten. So. Und dass sie unter Umständen auch als Schwester und Bruder leben, ältere Ehepaare, die schon lange sind. Das müsste man ihnen auch zugestehen. Ja,
als letztes so ein bisschen zu dir. Welche matriarchalen Gedanken oder Phänomene, sag ich jetzt mal, lebst du denn?
Ja.
Also welche Erfahrungen hast du jetzt für dich mitgenommen und vielleicht auch umgesetzt?
Ja, für mich war ja die Welt, als ich das überhaupt mitbekam, habe ich erst mal ein Jahr geschwiegen und mich hineinversenkt in diese Thematik, ehe ich wieder nach außen ging. Also ich brachte ja dann Filme mit und Filmmaterial und damit konnte man viel mehr eintauchen in diese Welt noch. Ich war ja dann doppelt und dreifach intensiv immer da. Und bei mir ergab sich, dass ich mit meiner mütterlich-weiblichen Linie zusammenziehen konnte. Da hat dann, die eine Schwester war in Scheidung, die andere war ihre Tochter alleinerziehend und meine Mutter wurde alt. Und dann sind wir in ein Haus gezogen, wo wir alle, jede ihre eigene Wohnung hat, ganz wichtig, und jede da abgeschieden sein kann, wenn sie mal will, aber wir zusammen auch einen großen Garten haben und zusammen so ein bisschen nach dem Muster der Matriarchate leben.
Also habt ihr euch auch so ein bisschen privates Matriarchat aufgebaut.
Und das bringt sehr viel. Also man lebt da viel angstfreier, wenn man weiß, die anderen sind da. Das, egal was uns passiert, das bleibt, ja. Auch wenn Krankheit kommt und diese Dinge, die tragen wir dann auch gemeinsam. Und wie soll ich sagen, meine Mutter konnten wir gut begleiten in die andere Welt. Mhm. Die Kleine ist bei uns aufgewachsen, die hat jetzt Abitur gemacht. So. Ja, also da wäre viel. Und meine Schwester und die da mit eingezogen sind, alle, die haben auch sich früher war das nie vorgesehen für uns. Jeder sollte allein in die Welt gehen und sehen, wo sie bleibt.
Ja, das kenne ich auch noch mit 18 ausziehen und
und alles wieder von Grund auf neu aufbauen. Und so haben wir wieder zusammengefunden. Aber das war gewiss war ein Grund, weil ich so viel mitbrachte aus den Matriarchaten. Sonst wären wir da nie drauf gekommen. Ja. Und ich hatte auch schon Besuch aus einem Matriarchat von den Moso und die waren recht angetan, wie wir das hier geschafft haben.
Ach schön. Also du stehst auch noch mit vielen, die du während deiner Filme kennengelernt hast, auch in Kontakt noch,
ja,
oder?
Ja, da bringen wir alles mit, was sie so treiben.
Schön, ja. Und in welchen anderen Punkten konntest du noch so Gedanken irgendwie übernehmen? aufs Matriarchat?
Ja, ich bringe das ja, ich bin ja auch sozusagen politisch tätig, indem ich diesen Verein da mitgegründet habe, Matriarchalverein für matriarchales Bewusstsein und lebende Matriarchate und Werte. Da bringe ich das ein, auch schon in den Umgangsformen. Und das publizieren wir auch. Und dann werde ich oft eingeladen und Vorträge und Gruppen, ganz viele Gruppen. Was wir auch machen, ist Jahreskreisfeste. Die erinnern ganz stark an matriarchale Rituale. Und die haben wir an unserer eigenen Kultur angeknüpft. Das könnte man so sagen, dass wir das überall hinbringen, gerade damit, auch mit den Jahreskreisfesten.
Und ja, mit deiner Arbeit, mit dem, was du machst, hast du so Ziele, die du verfolgst, zum Beispiel, dass du jetzt unsere patriarchale Gesellschaft vielleicht auch verändern willst und das Patriarchat vielleicht auch abschaffen willst, jetzt mal ganz groß gedacht.
Wäre schon schön, wenn das Patriarchat so nicht mehr ist. Aber es spricht ja vielleicht selbst zusammen, das. Ja, und dann sind wir schon ganz gut vorbereitet und können unterstützen, schwesterlich und brüderlich.
Und wer dann das Matriarchat, das, was du dir wünschst? Also ist es für dich die perfekte Gesellschaftsform?
Das ist sie. Es ist die natürliche und die, wo ich die glücklichsten Menschen gesehen habe, die entspanntesten.
Das heißt, gibt es jetzt blöd gefragt, aber gibt es irgendwas, was du auszusetzen hättest oder kritisieren würdest an matriarchalen Strukturen?
Nee, weil alles vorkommt. Alles zur Entfaltung der Menschen ist da drin enthalten.
Ja, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen würdest gerne, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder was dir besonders wichtig ist?
Nein. Mir ist gerade nichts ein.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich fand, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Mhm. Ich glaube, ja, von den Gedanken, die wir jetzt irgendwie ausgetauscht haben, kann man sich, glaube ich, einiges mitnehmen und vielleicht versuchen, unsere Strukturen ein bisschen zu verändern.
Ja, das wäre doch mal gut, wenn es einfließt.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch gerne mal in den Shownotes vorbei. Dort gibt es weitere Informationen, Artikel und Beiträge zum Thema Matriarchate. Ciao, bis zum nächsten Mal.